Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Nun wieder, wie gewohnt, in guter Hörqualität aus unserem Studio im Venue neben der Redaktion. In der heutigen Folge sprechen Arne, Wielander und ich gleich über zwei verschiedene Filme. Es ist in den letzten Wochen so viel passiert, dass wir beschlossen haben, jetzt wieder eine Doppelfolge zu machen. Und zwar sprechen wir einmal über den Boss und einmal über Borat, einmal über Letter to You, die, kann man sagen, Albumdokumentation zu Bruce Springsteens neuem Album Letter to You, als auch den zweiten Borat-Film von Sacha Baron Cohen, der einen derart verrückten deutschen Titel erhalten hat, fast so verrückt wie im Original, dass er mir gar nicht mehr einfällt.
Darf ich ihn vorlesen? Ja, lies ihn vor. Ich habe ihn ausgedruckt. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Oder im Original Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kasachstan. Allein dafür braucht es natürlich schon einen Sonderpreis.
Arne, da bist du, glaube ich, reingefallen. Das ist der erste Film. Also ich glaube, der zweite ist der hat was mit Mike Pence
jetzt
im Titel.
Jetzt
mit
dem Monkey. Den falschen Ausdruck. Ja. Subsequence.
Genau, den kannst du nochmal vorlesen, wenn du
willst. Subsequence. Ja, der ist aber nicht so lang.
Ach so,
ja,
umso besser.
Sondern Borat-Anschluss-Movie-Film ist die genialische deutsche Übersetzung.
Ja, den heben wir uns für den zweiten Teil auf. Wir fangen mit dem etwas schwierigeren an, bei dem wir noch ein bisschen mehr Power haben. Also ich muss ja sagen, ich bin ja kein großer Bruce Springsteen-Experte und kein Fan, was nicht heißt, dass ich ihn nicht mag. Ich mag ihn als Menschen, ich finde ihn toll, aber ich kenne mich mit ihm nicht gut aus. So, umso schöner war es für mich, diese Dokumentation zu sehen, weil jeder weiß ja, ich glaube, der 23. Oktober ist es, an dem Bruce Springsteens zweites Album innerhalb von 2 Jahren erschien, was ja bei ihm auch sehr selten, glaube ich, ist. Letter to You kam ja nach Western Stars.
Ja, das gab es noch nie.
Genau, noch nie sogar. Okay, da kannst du bestimmt gleich noch mehr zu erzählen. Was mich am meisten begeistert hat an der Dokumentation ist, normalerweise, wir kennen das ja als Musikjournalisten, kriegen wir das volle Paket an Promotion zugesteuert. Also sprich, wir wissen, dass es ein Album gibt, dazu gibt es dann ein Making-of per Video und so weiter. Diesen Film kann man sich tatsächlich ansehen, ohne zu wissen, dass es ein Album gibt, das beworben werden muss. Das Letter to You heißt, es deutet praktisch nichts darauf hin, dass es, außer wenn sie darüber reden, aber es gibt praktisch keine Zusatzinformationen, ab wann dieses Album veröffentlicht wird, wie es sich zusammensetzt, noch nicht mal wie das Cover aussieht, wird eingeblendet. Also das fand ich schon sehr lebhaft und vor allem auch sehr angenehm zu sehen, dass es einfach nur um einen Film geht, der eine Band am Spielen zeigt. Und wir hatten uns ja auch mal kurz darüber ausgetauscht vorher. Ich kannte Springsteen als Erzähler eigentlich so gut wie nicht. Ich kenne ihn als Sänger und weiß, wie er singt, aber ich fand diese Naturaufnahmen, die er da, ich glaube in Orange County war das, gemacht hat, über diese Schneelandschaften, die man sich ja nicht, die man ja gar nicht besser hätte malen können oder so. Und dabei seine Erzählerstimme, wenn er sagt, lucky to be alive. Und eigentlich, normalerweise denkt man ja, wenn so ein Multimillionär, ein Star sowas sagt, you have to feel lucky to be alive, dass er sich nicht wirklich in unsere Situation hineinversetzen kann, von seinem Starsockel aus. Also normalerweise gehe ich immer sehr vorsichtig mit solchen Leuten um, die halt irgendwie einmal erklären, wie viel Glück man noch im Leben hat, wenn sie selber am glücklichsten haben. Aber in Kombination mit den vielen verstorbenen Menschen, an die er erinnert hat aus seiner E-Street-Band, fand ich das dann doch toll.
Ja, also es ist ja ein ganz elegischer Film. Er muss sich nicht in irgendjemandes Situation versetzen, denn er selbst ist ja in der Situation, das, und davon erzählt er die Geschichte der E-Street Band, seiner Band seit 1972, schon auf der ersten Platte in etwas anderer Besetzung. Aber über viele Jahre haben ihn Clarence Clemons, natürlich der Saxophonist, und Danny Federici begleitet. Clemons ist 2011 gestorben, Federici 2008, der erste Musiker der E-Street Band, der gestorben ist. Und von beiden handelt dieser Film. Außerdem handelt er von George Thies, der die Castiles gegründet hat. Castiles waren die erste Band, in der Springsteen gespielt hat, von 1966 an. Kam dazu, Thies war damals befreundet mit seiner etwas älteren, mit Springsteens älterer Schwester. Und Springsteen war dann der Gitarrist der Band, wurde bald Songschreiber. Die haben einige Lieder zusammengeschrieben, also man kann sagen, eher im Stil der Beatles oder British Invasion, haben einfache Beatsongs gespielt, bis 1968, als Springsteen dann eine andere Band, Steel Mill, gegründet hat, und dann dauerte es noch wenige Jahre bis zum Plattenvertrag.
Und der ist auch schon verstorben?
Dieser ja, Fies, ja, und zwar kurz nach den Dreharbeiten. Und
Achso, das heißt, die reden über ihn da noch als Lebenden?
Er ist auch da im Studio anwesend am Rand. Ja, er sitzt am Rand am Fenster. Du hast recht, ich habe mich während des Films gefragt, wenn der Film fortschreitet, immer mehr Songs aufgenommen werden. Springsteen, die Fotos zeigt der Cass Steeles. Drei Mitglieder sind gestorben. George Thies und er waren die letzten Lebenden. Davon handelt auch dieser Song Last Man Standing, handeln eigentlich alle Songs mehr oder weniger. One Minute You're Here. Und House of a Thousand Guitars. Und Thies ist also gestorben. Das zeigt, dass dieser Film nicht in diesem Winter oder im vorigen Winter gedreht wurde. Nebenbei, beim Spiegel gab es die Bemerkung, werden keine Masken getragen. Der Film wurde wahrscheinlich im Winter 2017/18 gedreht. Thies starb im Sommer 2018.
Ach so, du meinst wegen Corona, ist, ja?
Ja, die genau. Masken, so. Genau. Das war den Hinweis gab es in einer ersten Version des Kollegen Andreas Borcholte bei Spiegel Online.
Und, naja gut, aber müssen ja, denn in guten Moment mal, aber wenn man einen Film dreht, muss man doch auch als Schauspieler keine Maske tragen. Also ich meine, jeder Film jetzt aufgenommen
wird. Sind ja auch keine Schauspieler. Wir haben eine Platte aufgenommen. Aber die in der ersten Fassung des Textes stand wohl, diese Aufnahmen wurden komplett ohne Abstand gemacht, mit zu großen, es werden Schnäpse getrunken. Und drunter steht doch, stehen doch Änderungen kursiv auf vielen Websites.
Ja.
Und da stand in der ersten Fassung des Textes, wurde hingewiesen auf das Fehlen eines Abstandes oder des Tragens einer Maske. Was wahrscheinlich so gewesen wäre, wäre der Film in diesem Jahr aufgenommen worden. Denn es sind ja in dem Raum neben der E Street Band, das sind allein 8 Musiker, der Produzent John Landau, also Produzent und Manager Springsteen seit 75, dann Ron Aniello, der eigentliche Produzent, Patti Sciarfa, Springsteens Frau, als Background-Sängerin, George Thies sitzt auch dort. So. Und
natürlich unser Mafia-Mann, ne?
Little Steven. Ja, Steven Van Zandt, Little Steven, genau.
Fandest du eigentlich, dass, also als jemand, der die Band kennt, die Art und Weise, wie Springsteen mit ihnen redet, wie er sie dirigiert, wie er sagt, irgendwie, das muss lauter, das muss leiser, könnte man irgendwie daran erkennen, ob das für die Kamera aufgebaut und inszeniert war oder ob es eine natürliche Kommunikation ist zwischen ihm und seinen Musikern?
Das ist zweifellos die natürliche Kommunikation. Man merkt, also die Platte wurde in 4 Tagen aufgenommen und dieser Film von Tom Zimny, der viele Filme gedreht hat mit Springsteen, Dokumentation Wings for Wheels über Born to Run, die Entstehung von Born to Run vor Jahren schon, vor 10 Jahren glaube ich. Er hat im letzten Jahr Western Stars gedreht, die begleitende Platte zu Springsteen, Solo-Platte sozusagen, ohne die E Street Band, viele Videos gedreht und so weiter. Also der war an 4 Tagen dabei, hat in Schwarz-Weiß das aufgenommen und man merkt aber, dass er viel mehr Material noch hatte, wie das geschnitten ist. Es ist ja so geschnitten, dass Springsteens Narration aus dem Off über den Bildern liegt. Also man hört manchmal das, was tatsächlich geredet wird im Studio, wie gesungen wird. Man sieht, wie mitnotiert wird, wenn Springsteen auf der akustischen Gitarre hat, keine Demos angefertigt, die Songs vorspielt und wie sie dann realisiert werden. Also man sieht auch die Box, die Scheibe, hinter der Roy Bittan am Piano sitzt. Man sieht die sozusagen Gesangsbox, in der Springsteen mit seiner Gitarre steht und live singt. Also in einem Raum, das ist ganz, ja, ganz selten.
Ist das so? Ah, okay. Ja. Aber also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, mich mit Springsteen nicht auskenne. Der Sound war so gut, dass ich mich teilweise gefragt habe, ob das überhaupt live sein kann. Also ist es, ist die Platte wirklich komplett live eingespielt?
Ja, okay. Ja, ist in einem Raum. Wie gesagt, mit Glasscheiben bei manchen dazwischen.
Für mich klang der Schlagzeug halt so, als hätte man die Albumspur über den Film
gehört. Nein.
Okay.
Nee. Also das Studio ist sicher so, das sieht man nicht genau, aber das Studio ist so eingerichtet. Ja, Max Weinberg war unter anderem auch, ich glaube, bei, ich will nicht lügen, entweder bei Letterman oder bei Conan O'Brien, war der Studioschlagzeuger, also ein ganz erfahrener Mann, der jeden Abend...
Der legt ja sofort los.
Ja, genau.
Also bei Steven Van Zandt, ich weiß nicht, wie er sonst sich im Studio verhält, Er lacht oder schmunzelt sehr viel. Ich habe es so als Zeichen von Unsicherheit gedeutet. Ich fand ihn auch als Gitarrist nicht wirklich dominierend dort drin. Nein, aber vielleicht ist es auch eine Sache des Schnitts einfach, dass man sich
das ist ja nicht auf der Platte. Es spielt ja Nils Lofgren, der andere Gitarrist.
Ist der wichtiger? Also ist es ein Lead-Gitarrist?
Ja, der ist eher der die Soli spielt und Van Zandt war ein Rhythmus-Gitarrist. Der ist auch verhältnismäßig spät erst nach Born to Run zur E Street Band gestoßen. Er war vorher nicht in der Band, kam dann dazu, ging 1984 nach Born in the USA, an der er einige Anteile hatte, weil er, das wird immer wieder erzählt, bei Dancing in the Dark die Regler bedient hat und gesagt, na, hier ein Synthesizer und dann wurde dieser Tanzhit daraus. Und er hat bei Born in the USA auch das ganz wuchtige Schlagzeug und auch diese Keyboard-Fanfaren wahrscheinlich veranlasst, denn Springsteen hat den Song ganz anders geschrieben. So wie man hier seine akustischen Stücke in Letter to You hört, hat er auch Born in the USA damals geschrieben.
Warum haben die eigentlich Born in the USA, wo wir gerade dabei sind, wieso hat er eigentlich den Song nicht damit begonnen, dass er nun erstmal ein paar Takte nur das Schlagzeug macht und dann das Keyboard darüber setzt? Da fängt er, glaube ich, sofort volle Power an, ne? Also mit allem. Fände ich jetzt, wenn ich jetzt Produzent wäre oder Arrangeur, hätte ich gesagt, irgendwie hätte man ja auch anders zum Momentum machen können.
Es ist so knallig produziert worden, weil Stephen Van Zandt, und da war er nicht der Einzige, die Hitplatte haben wollte. Also The River, 1980 war die erste Nummer 1 Platte. Dazwischen war aber Nebraska, also Springsteens Solo-Platte, die er nur mit akustischer Gitarre und Mundharmonika aufgenommen hat. Und also das war der Moment, da er damals, ich glaube 34 Jahre alt, da er der Superstar hätte werden können. Dann hat er aber diese akustische Platte aufgenommen mit einem Vierspur-Rekorder in seinem Wohnort, Great Neck, glaube ich, in New Jersey.
Und bei Nebraska war er schon 34.
Genau, bei Nebraska war er 34 und
es ist ganz schön spät dran alles, ne? Also dann war ja Born in the USA, dann war er 36, ne?
Richtig.
Eigentlich relativ für den größten Hit eines Musikers schon recht spät. Fast Bowie-mäßig. Bowie war auch 36 bei Let's Dance.
Ja, das war eine lange Entwicklung. Er war ja schon sehr, sehr berühmt, fast 10 Jahre vorher mit Born to Run. Mhm. Und dann gab es einen Rechtsstreit, 3 Jahre lang, gegen früheren Manager und um Verlagsrechte und den Vertrag, den Springsteen unterschrieben hatte. Es ging um die Rechte an seinen eigenen Songs, seinen frühen Liedern. Und 3 Jahre hat er keine Platte aufgenommen. Und das ist die Zeit, die fehlte. Von Born to Run bis Darkness on the Edge of Town. Und nach Darkness, als Darkness erschien, 1978, also in dem Jahr erschienen natürlich die allergrößten Platten von Billy Joel und Hard Rock und amerikanischer Mainstream Rock.
Das Debüt von Van Halen und von Prince.
Auch. Aber vor allem Rockmusik, Boston und Aerosmith und Toto, auch die erste Platte in dem
Toronto.
Jahr. So. Und dann passierte auch noch Punk in den USA, waren Ramones und Talking Heads. Und Springsteen war beinahe ein Anachronismus.
Die Menschmaschine.
Ja.
Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, oder was heißt verstanden, oder wie ist so ein Entschluss gereift, zu sagen, man macht einen Film über ein Album, ohne über das Album an sich zu sprechen oder das in Bezug zu setzen zur Diskografie oder zur Musikerbiografie oder zu sagen, hier stehe ich an diesem Punkt. Also man sieht ja, ich meine, das ist ja auch toll, das hat mir ja gerade so gefallen, dass nicht gesagt wurde, ey, und dann erscheint nächsten Monat das Album, sondern dass das einfach so losgelöst aus Raum und Zeit gewesen ist. Genau wie diese Hütte an sich, das war ja wie so ein, also wie in so einem Märchenfilm, dass man gar nicht weiß, in welchem Jahrhundert man steckt, warum die, wo die genau in dieser Hütte sind, wie man zu dieser Hütte hinkommt. Man sieht nie, wie die da hinfahren. Man sieht nie, wie die draußen im Schnee stapfen.
Das ist Springsteens Anwesen in New Jersey.
Ah ja, okay. Aber wurde
also man darf gesagt? Die Anfahrt auch nicht sehen.
Der muss ja Ländereien besitzen. Wenn er so ein einsames Tonstudio-Häuschen
Das ist ein großes
Gelände. Das erklärt natürlich einiges. Aber normalerweise hast du ja immer so so angetackerte so ja. Bauchbinden, wo dann irgendwie steht, hier Springsteen Ranch ja. oder sowas, 18. Oktober. Aber solche Sachen kommen auch da nein, nicht vor. Ne?
Das braucht es insofern nicht, als er sich natürlich an die Konvertierten wendet. Das sind ja Millionen. Und zu diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich Hunderttausende den Film schon gesehen. Das ist bei Apple Plus. Aber ich habe gehört oder bereits gelesen, dass sehr viele am allerersten Tag sich einen Zugang besorgt haben und den Film schon gesehen haben. Und jeder Springsteen-Fan will diesen Film sofort sehen, auch wenn er noch gar nicht weiß, worum es geht. Dokumentation von Tom Simney. Die Platte ist am selben Tag erschienen. Also man kauft die Platte, man sieht den Film. Und man hat aber, wenn man die Platte hört, weiß man eigentlich noch gar nichts. Man muss den Film sehen. Trotzdem, natürlich kann man die Platte für sich hören, man versteht auch die Geschichte, aber so richtig begreift man es erst, weshalb er die Platte geschrieben hat, weshalb sie Letter to You heißt. Wenn man den Film sieht, die Geschichte der E Street Band, er hat in seiner Autobiografie vor Jahren das alles schon einmal erzählt, über Clarence Clemens, Danny Federici, sehr liebevoll viele Seiten den Musikern gewidmet. Aber jetzt kam noch etwas anderes hinzu. George Thies von den Castles, den hatte er Jahre aus den Augen verloren. Der wohnte noch in New Jersey, der hatte eine eigene Band. Seine letzte Band, ich glaube seit 1979, hieß George Thies Band. Was dann ein etwas sperriger Name ist, aber an der Küste von New Jersey hat er immer Konzerte gegeben, ohne dass er Platten veröffentlicht hätte. Und das war sein Beruf geworden. Und vor einigen Jahren hat Springsteen ihn wieder besucht, ist wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und deshalb jetzt die Verbindung, nachdem Thies an Krebs erkrankt war, hat er ihn oft besucht und eben auch bei diesen letzten Sessions. Ganz am Schluss, nach den Abspanntiteln, sieht man sie auf der Veranda sitzen und sie spielen das erste Lied, das sie gemeinsam geschrieben haben, Baby Eye, was man noch nie gehört hat. Also ich kenne auch keinen Bootleg, auf dem das enthalten gewesen wäre. Wahrscheinlich von 1966. Ja, toll. Und Springsteen singt das mit hoher Stimme. Wie er es damals gesungen hat.
Stimmt, der singt nicht mehr wirklich hoch. Aber wie ist denn dann in diesem Kontext zu deuten, dass er am Ende sein Monolog hält, feel lucky to be alive, ja. solche Sachen. Also auf der einen Seite ist es ja, also muss ihn der Tod oder der bevorstehende Tod seines Gefährten halt irgendwie daran erinnern, wie viel Glück er hat. Ich fand es irgendwie eine schöne Rede, aber es hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich mich auch gefragt habe, weil irgendwie, ob er seine eigenen Werte nur in Bezug setzen konnte zu den Gefährten, die gestorben sind. Und ich meine, klar, es ist immer ein Kommen und Gehen unter Freunden.
Ja, aber nicht, wenn man jung ist oder nicht, wenn man mit 22, also wenn man mit 15, 16 in einer Band beitritt, wenn man mit 21, 22 eine Band gründet oder in mehreren Bands gewesen ist und dann den ganzen Weg gemeinsam geht. Und er hat dann bei Danny Federici gemerkt, was das bedeutet, wenn einer fehlt. Und bei Clarence Clemens vor 9 Jahren, das war sein bester Freund, der gestorben ist.
Wie werden die Positionen denn gefüllt? Gibt es Nachfolger ja. oder bleiben die Positionen dann nicht mehr besetzt?
Doch, Jake Clemens ist der, er spielt Saxophon, der ist der Neffe von Clarence Clemens und der ist seit einigen Jahren in der Band. Also der hat es waren nicht so viele Platten in den letzten Jahren, aber der hat schon mit der E Street Band gespielt. Und Charles Giordano, ein auch schon assoziierter Keyboard-Spieler, hat Danny Federicis Position vor Jahren übernommen. Die beiden sind natürlich auch da. Ne? Und über Jay Clemens wird einmal gesagt, er sagt Springsteen so scheinbar nachlässig und mit dem Rücken zu Clemens. Naja, Jake spielt jetzt sein erstes Solo bei der E Street Band. No pressure. Und also das ist die Art, wie da kommuniziert wird. Und er muss mit Roy Bittin nicht sprechen, er muss mit Steve Van Zandt nicht sprechen, er muss mit Max Weinberg nicht sprechen. Man sieht ja, die machen an einer Stelle Notizen, auch Nils Lofgren, haben so einen kleinen Blog, schreiben sich die Akkorde auf und dann werden die Songs gespielt. Und es ist auch glaubhaft, dass sie an 4 Tagen das aufgenommen haben. Sein Springsteens Musik mit der E Street Band, wie auch die Soloplan, ist ja doch in den letzten Jahren oder war eigentlich immer schon sehr, sehr genau langwierig produziert. Das ist bei dieser Platte nicht. Wobei das auch nicht solche Stücke sind, die es unbedingt erfordern. Also er hat schon die alten Formeln reaktiviert. Es ist die Orgel, es ist das Glockenspiel, es ist das Piano und es ist der Saxophon von Jay Clemens und niemand wird überrascht sein. Der Erfolg der Platte liegt darin, anders als bei Western Stars vor anderthalb Jahren etwa, zwei Jahren, dass das genau der Sound der E Street Band ist und das, was jeder erwartet. Ne?
Das heißt, man kann sagen, so wie man bei David Bowie immer gesagt hat, das ist die beste Platte des Scary Monsters.
Ja.
Ist dies die beste Springsteen-Platte oder E Street Band mit Springsteen-Platte seit welcher?
Ja, das ist eben die Frage. Ich würde, die letzte war wahrscheinlich Wrecking Ball 2012, die nicht so recht überzeugt hat. Die allermeisten würden wahrscheinlich sagen, seit Magic 2007 oder Working on a Dream war, glaube ich, 2009. Also da war, merke ich gerade, war auch schon ein Abstand von nur zwei Jahren. Oder 2006, 2009. Ich würde sagen,
er hat wirklich nie Alben aufeinanderfolgenden Jahren gemacht.
Nein, das hat er nicht. Nie.
Also ist ja selbst für einen Künstler der 70er und 80er Jahre eigentlich fast unglaublich.
Ja, nee, der hat sehr skrupulös gearbeitet auch oft mit zwei, drei Produzenten. Es war auch der später, der hat immer mit Bob Clear Mountain, dem berühmten Mischmeister, gearbeitet und immer mit denselben Leuten. John Landau war viele Jahre. Und ist noch heute Co-Produzent, also er ist Manager, Co-Produzent, Kurator sozusagen. Man sieht ihn da massig am Pult sitzen, wenn ein Stück, nämlich das letzte, I See You in My Dreams, gespielt wird. Und dann nimmt er die Brille ab und man sieht da Tränen in den Augen und wischt die Brille. Ne? Also der Film ist natürlich, ist nicht gestellt, aber der ist ja so effektiv und so bewegend, weil die Bilder von den verschneiten Wäldern und Feldern gezeigt werden. Ne? Die Kameradrohne, die über dieses Land, über die Landschaft, die ja sicher nicht so oft verschneit ist, aber genau zu der Zeit offenbar verschneit war. Springsteen sagt, es gab Schnee, aber jetzt ist die Sonne herausgekommen, es ist jetzt nicht mehr so kalt.
Der nimmt also alle seine Platten in diesem Studio, also seine letzten Alben hat er alle in diesem Studio
aufgenommen? Hat er alle dort aufgenommen. Manchmal ist er auch ins Recordplan nach New York gefahren. Ne? Er hat natürlich alle Möglichkeiten, aber er nimmt sonst natürlich die Demos da auf, gibt die Demos der Band. Die Band spielt es auch innerhalb kürzester Zeit. Das wollte er hier aber nicht. Deshalb sieht man, wie er mit der akustischen Gitarre überhaupt zum ersten Mal diese Lieder, die Band nicht kennt, spielt. Daher die Spontanität. Und dafür war Springsteen nicht bekannt.
Aber der Zeitrahmen von 4 Tagen war vorgegeben, ja?
Nö, das glaube ich nicht. Die waren dann,
es ist ihnen einfach
gelungen, waren fertig. Die haben jeden Tag 3 Lieder auf oder 4 Lieder aufgenommen. Und das war sicher sein Ziel. Genau genommen hat er die Songs von Western Stars, die auch schon vor Jahren fertig waren, die im letzten Jahr oder im vorletzten veröffentlicht wurden, die hatte er lange rumliegen und hat die Platte dann auch nicht veröffentlicht. Und das war meistens so bei ihm. Er hatte immer eine Platte schon fertig, von der er glaubte, sie nicht sofort veröffentlichen zu können oder noch... Oder er hat überlegt, ob er sie mit der E Street Band aufnimmt oder ob er sie mit einem kleinen Orchester aufnimmt oder als Soloplatte. Man sieht ja den Unterschied nicht. Eine Platte wie Devils and Dust, da steht Bruce Springsteen drauf. Bei Letter to You steht auch Bruce Springsteen drauf.
Aber hat er das abgestimmt? Meinst du, er stimmt das von den Veröffentlichungsterminen auch ab auf die Wahlen oder die politischen Ereignisse? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
Nein. Also die Platte war natürlich schon fertig und es hieß dann auch, er soll mit der E Street Band neue Songs aufnehmen oder schon aufgenommen haben. Das munkelte man im letzten Jahr. Und da kam Western Stars veröffentlicht worden. Und da war doch eine gelinde Enttäuschung oder da war niemand vollkommen begeistert. Und dann hieß es, jetzt aber die E Street Band. So. Und in diesem Jahr, seit Anfang des Jahres, Und seit Corona hieß es dann, na, er wird aber doch wohl eine Platte nicht veröffentlichen, wenn es keine Tourneen mehr gibt. Und wenn gesagt wird, dass im nächsten Jahr auch keine Tournee ist, deshalb verzögert er die Platte. Und es hätte sein können, dass die in diesem Jahr nicht erschienen worden wäre. Mittlerweile gibt es aber Äußerungen Springsteens, in denen er sagt, wenn eine Platte fertig ist, und eine solche Platte, die an nur wenigen Tagen aufgenommen wurde, eine Platte mit der E Street Band, dann wird die auch veröffentlicht. Es gibt für ihn keinen Grund, da lange zu warten,
ja, bis eine das Tournee. Ja, das habe ich auch bekommen. Dass er schon, ja genau, dass er schon bei der Veröffentlichung von Western Stars gesagt hatte, irgendwie keine Sorge, das Album der E Street Band kommt als nächstes. Ne?
Ja, und denn er sagt noch etwas anderes. Also das gilt ja für die Vergangenheit. Nicht in der Vergangenheit hat er einem länger liegen lassen, hatte sie vorbereitet, hat gezaudert, war vielleicht nicht zufrieden damit. Jetzt sagt aber natürlich, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, dass noch 10 Jahre, weil seine Mutter ist, glaube ich, 94, 93 Jahre alt.
So, er ist ein Musiker und redet so? Das ist natürlich, ja. Das ist ja ungewöhnlich. Würde ja McCartney niemals machen.
Nö.
Das hat selbst aber Bowie nicht öffentlich gemacht.
Nee, aber deshalb ja dieses Requiem oder diese die Inszenierung dieses Films und der Grund, weshalb der Film überhaupt gemacht wurde, dass er über die Vergänglichkeit nachdenkt, dass er darüber nachdenkt, wie alt sie gemeinsam geworden sind, wie alt er geworden ist, woher er kommt. Die Autobiografie handelt davon auf ungefähr 400 oder 450 Seiten. Ne? Also nur davon. Und von den Kirchgängen in Freehold, sein Heimatdorf mit den Eltern, wie er in die Kapelle, in die Kirche gegangen ist, zu den Trauerzeremonien, zu den Beerdigungen und wie er dann an der Hand der Eltern zurückgegangen ist und nachts oder am Abend das Gebet gesprochen hat im Bett. Mhm. Ne? Dann, und in der Angst, am nächsten Morgen nicht aufzuwachen, weil ihn die Bilder verfolgten vom Sarg. Man kennt das aus eben aus Filmen von Martin Scorsese und aus den Sopranos. Man tritt an den offenen Sarg, sieht den verstorben. Das hat den 5-Jährigen, den 6-Jährigen Bruce beeindruckt und es verfolgt ihn.
Ritual, das hierzulande ja nicht gibt mit dem offenen Sarg.
Ja, aber man kennt es aus Film und er hat das erlebt in den 50er Jahren und er erinnert sich jetzt daran. Er sagt noch etwas in einem Interview mit in der amerikanischen Ausgabe des Rolling Stone. Da sagt er, ich kann mir das alles noch vorstellen. Ich sehe mich durch die Räume, durch die Zimmer des Hauses meiner Eltern gehen. So, kann sich jedes Zimmer vorstellen, der hat auch lange mit den Großeltern gelebt und er geht durch diese leeren Räume oder auch bevölkerten Räume und erinnert sich an alles.
Ja.
Und das ist die Bewandtnis der Platte und die Bewandtnis des Films. Und ich denke, erst mit dem Film, die Platte habe ich gern gehört, schien mir nicht außerordentlich zu sein. Dieser Film ist außerordentlich. Und ich will ihn auch gleich nochmal sehen, wenn wir diesen Podcast gesprochen haben.
Halten wir fest, ein Film, der uns beiden gut gefallen hat, dir als Fan und Experten, mir als neugierigen Zuschauer.
Big black train coming down the track, blow your whistle long and long, one minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the sun will win sing.
Als nächstes sprechen wir über den Titel, den du vorhin schon genannt hast, den ich schon wieder vergessen habe. Den Anschlussfilm-Movie, oder?
Ja, Anschlussfilm.
Borat.
Movie-Film. Das ist entscheidend, ein Movie-Film.
Ja, also zu Borat, die Ersteinstellung, wenn man den auf Amazon, da läuft auf Amazon Prime, wenn man den anfängt zu gucken, fängt er natürlich schlimmerweise auf Deutsch an, weil es so einen ganz mächtigen, lustigen Synchronsprecher gibt, der das Borat Englisch auf Deutsch spricht. Kann ich nicht empfehlen, also bitte im Original gucken. Im Grunde genommen stand für Sacha Baron Cohen, als, glaube ich, vor einem Monat erst oder so gemunkelt wurde, es wurde ja nicht öffentlich, dass er einen neuen Borat-Film in Vorbereitung hat oder vielleicht vor 2 Monaten. Im Grunde genommen stand eigentlich alles gegen ihn. Also man wusste natürlich, dass er versuchen würde, ihn vor der US-Wahl Anfang November herauszubringen, aber er hat dann auch keine Begeisterung ausgelöst und der Grund liegt natürlich darin, dass alles gegen ihn stand, gegen die Kunstfigur Borat. Man weiß ja, dass Borat eine derart geniale Figur gewesen ist, die so weltberühmt wurde durch den ersten Film von 2006, dass er nirgendwo mehr seine Pranks hätte durchziehen können, Sacha Baron Cohen, ohne dass man erkennt, wer dahinter wirklich steckt. Also diese Weltberühmtheit der Figur hat ihr eigentlich nicht gut getan, weil das bedeutet hat, dass man dann nicht mehr die ganzen Streiche spielen kann. So, dieser Film umschifft das sehr klug, wie ich finde, und der gefällt mir auch, weil also ich glaube, niemand fällt mehr darauf ein, dass all die vermeintlich nicht gestellten Versuche, sei es beim Abtreibungsarzt oder bei den Rednecks, tatsächlich wirklich so originär sind, wie sie dargestellt werden. Also auch beim ersten Borat-Film kam er heraus, dass einiges dort gestellt gewesen ist. Ich erinnere nur mal an diese Hochzeitssack- oder Heiratssack-Szene mit Pamela Anderson, die sehr berühmt geworden ist, der diesen schönen Satz spricht, Agreement not necessary, und ihr den Sack dann so überstellt. Solche Sachen. Also ich glaube, der neue Borat-Film tut natürlich so, als wären es lauter Pranks. Vieles ist abgesprochen, das mit Giuliani, was durch die Medien gegangen ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm, dass er außerhalb des Giuliani-Momentes eigentlich wenig Bloßstellungen zeigt der Amerikaner und vieles inszeniert gewesen sein muss. Es ist nicht so schlimm, weil er halt durch die neue Hauptfigur, die er mit eingeführt hat, nämlich seine Tochter, dargestellt von einer 24-jährigen bulgarischen unbekannten Schauspielerin, doch relativ viele Momente übernehmen darf, die auf die natürlich viele Amerikaner reinfallen, weil sie ihn nicht kennen. Also Azamat, sein Produktionsleiter aus dem ersten Teil, taucht nur noch als Hautstuhl auf den er sich einmal aus Versehen draufsetzt. Er hat jetzt einen neuen Sidekick, das ist seine Tochter, die erledigt viel und die erfüllt zum einen die Funktion vorzupreschen, was Sacha Baron Cohen nicht mehr könnte, und zum anderen natürlich auch, um generell die Amerikaner nochmal auf Sexismus und Antifeminismus hin abzuklopfen, wenn man sie mit einer Frau in solchen Momenten dann halt mit konfrontiert. Borat selber verkleidet sich deshalb auch viel, also man sieht ihn weniger mit Schnurrbart und Locken, sondern halt irgendwie mit so einer Art, also so, ich muss ja mal irgendwie an Jim Henson denken, also irgendwie so ein schluffiger Nerd, der irgendwie im Schaukelstuhl sitzt, so eine Art Figur, die da rumläuft und hat dann doch für relativ viel überraschend und sehr lustige Momente
gesorgt. Ja, er verkleidet sich auch insofern, er verändert vollkommen die Gestalt, also er hat da so eine Art Fatsuit und wird da richtig aufgeblasen, verwandelt sich also in eine ganz andere Gestalt, hat so struppige Haare, Bärte angeklebt und trägt so eine Mischung aus amerikanischer Alltagstracht und der kasachischen Folklore. Es sieht also immer grotesk aus, verkleidet sich einmal sogar als Country-Sänger, als zugewachsener Country-Sänger mit Zwiebeln um den Hals. Also das kennt man natürlich alles. Es gibt ja die Unterhose und am Ende gibt es den dient sogar die Corona-Maske als Unterhose. Es gibt sozusagen Transgender-Verkleidung oder in grotesken Fummeln. Gibt viele sexuelle Szenen natürlich. Wir wollen die Handlung nicht wiedergeben. Es ist auch schier unmöglich. In dem Aberwitz ist natürlich nach einzelnen Szenen, nach einzelnen Gags oder Pranks eingeteilt. Es gibt natürlich den Abtreibungsarzt, es gibt den Schönheitschirurgen, es gibt eine Kongregation.
Die wirken leider alle nicht authentisch.
Von Frauen. Die nein, nein. Aber also sie sind aber sehr verhalten.
Also, ja, aber das kann man auch spielen. Also ja. Es gibt da, also gerade in dem ersten Film, also es gibt einige Szenen, also des inzwischen legendären ersten Films, die gestellt sind, was später rauskam, wie Pamela Anderson, und solche, die nicht gestellt sind, wie als er diese 3 College Boys in seinem Wohnwagen trifft, die ihm dann irgendwie was erzählen. Das sind so Momente, bei denen man weiß, die sind zum Beispiel nicht gestellt, oder das kasachische Dorf, das sie dann einfach als rumänisches Dorf herausstellt, die sind alle stinkwütend auf ihn gewesen. Ich glaube, er hat wahrscheinlich auch in einem neuen Dorf gehen müssen. Aber solche Sachen, und egal wie verhalten die, also dieser Abtreibungsarzt, ne, bei dem Borat andeutet, hätte es halt eine Tochter
geschwängert. Entschuldigung, ist natürlich kein Abtreibungsarzt, sondern er muss es dem Mädchen ausreden. Sie hat in Wahrheit eine kleine Babyfigur geschluckt aus einem Cupcake. Ja. Diese Figur ist nun in ihrem Magen, wird behauptet. Und sie gehen dahin, das ist eine klassische, das klassische Missverständnis. Der Arzt glaubt natürlich nach ihren Schilderungen, es befinde sich ein, sie sei schwanger, ja, und er will ihr das ausreden, aber es ist nicht sehr grell. Also es gibt einen Film von, jetzt habe ich den Regisseur vergessen, aber der ganze Film handelt von Abtreibungsgegnern. Das ist sehr grell,
ja, vor 15 Jahren. Das ist eher auf Jahren. Die schnelle Pointe
hinausgelegt. Ja. Und hier, der Arzt versucht eigentlich gar nicht so vehement, ihr das auszureden. Natürlich kommt dann raus, wenn Borat dann sagt, ja, ich habe ihn gemacht, Baby, ich wollte ihn ihr Vergnügen bereiten. Und dann sagt, Moment, Sie sind der Vater der Frau?
Ich kann nur diese Szenen nicht so genießen, weil ich hier unterstelle, dass die nicht echt ist. Also man kann, ja, aber das ist ja, es kam später auch bei Borat ins Spiel. Es wird mit Sicherheit innerhalb der nächsten Wochen noch etliche Seiten geben im Netz, die den Film auseinandernehmen, und Sacha Baron Cohen wird selber auch erklären, wer mitgespielt hat und wer nicht. Und ich fand ihn sehr lustig, aber er ist halt nicht so authentisch. Er stellt die Amerikaner nicht so bloß, wie es dem ersten Film gelungen ist. Ich glaube, diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, als er als Country-Sänger bei diesem Treffen der Trump-Jünger in diesem Park auftritt, einen auf den Hitler-Gruß zeigt und deswegen auch verpixelt wird, damit er nicht verklagt wird von Barack Cohen. Das sind so Momente, bei denen man schon denkt, okay, die wirken echt und die Leute, die er da zeigt, sind echt.
Ja, also diese auch nicht sehr große Versammlung hat es wahrscheinlich gegeben mit einer kleinen Bühne. Vorher sitzt er schon mit zwei Rednecks im Blockhaus. So. Und das kann man sich nicht so recht vorstellen. Die beiden sehen natürlich genauso aus, wie man sich die Rednecks vorstellt.
Und wo kommt die Kamera her? Er muss doch mal erklären, genau, ich habe eine Kamera dabei. Das ist ja keine versteckte Kamera.
Das hätte er sagen müssen. Und er bewegt sich dann da durch die Holzhütte und tanzt. Und einer sitzt da am Computer und der andere sitzt da und die trinken und so weiter. Natürlich, selbst wenn das authentisch wäre, hätte er ihnen sagen müssen, ich bin jemand, der aus Kasachstan kommt und ich mache hier Aufnahmen. Und das Befremden all der Menschen, die ihm begegnen, das Befremden ist nicht groß genug. Es gibt eine einzige Szene, bei der ich dachte, also einmal tritt er bei Michael Pence bei einer Wahlkampfveranstaltung auf. Da merkt man, wie bei Michael Moore, er geht durch die Halle und er kommt dann.
Man sieht aber nie beide gleichzeitig im Bild. Das könnte auch geschnitten sein. Man sieht nie in der totalen Pence mit Borat zusammen.
Und dann in der Toilette verkleidet er sich mit einer Donald Trump Maske und zieht den Anzug an und auch einen Fatsuit. Und so geht er in die Vorführung und hört sich die Rede an und steht angeblich im Publikum und wird dann rausgeführt. Und Teile davon sind wahrscheinlich passiert. Dann gibt es etwas wie einen Debütantinnenball, da geht er mit seiner Tochter hin. Er soll eigentlich, die Mission ist, dass er die Tochter Michael Pence schenkt, ne?
Die sieht total gestellt aus. Also die Gala-Gäste sehen aus wie Schauspieler.
Aber da sieht man natürlich,
wo kommt die Kamera her?
Entsetzte Gesichter oder gebannte, wie die jungen Männer und die jungen Frauen und die älteren Frauen da schauen. Das kann man aber alles natürlich herstellen, denn der Tanz ist so unwahrscheinlich drastisch und einigermaßen auch da obszön, muss man mindestens sagen, dass man es schwer aushalten kann. Und danach werden sie auch verhaftet worden und das sieht man eben nicht. Ne? Also, es ist unvorstellbar. Der Film ist manchmal degutant und der Film ist manchmal eben nahezu ekelerregend. Also das ist schon eine sehr harsche Satire. Oder manchmal wird die Satire sogar überschritten. Ne? Man weiß nicht, wer da bloßgestellt werden soll.
Naja, es ist natürlich klar. Also nur mal gesetzt den Fall, dieser Abtreibungsarzt hat nicht mitgespielt und ist wirklich ein Arzt. Dann ist es natürlich theoretisch gefährlich für ihn überhaupt da noch weiter zu arbeiten als Arzt, wenn er solche Sachen ablässt. Es gibt ja auch einmal so Momente, das sind so klassische Borat-Momente, in denen er in ein Geschäft geht, einen fachkundigen Verkäufer nach einer Apparatur fragt, dieser fachkundige Verkäufer ihm die genauestens erklärt und dann Baron Cohen in der Rolle als Borat halt fragt, ja, wie viele Juden oder Zigeuner kann man dann damit töten oder irgendwie vergasen, sagt er auch einmal. Und das sind natürlich diejenigen Situationen, in denen er die Leute kriegt, weil sie versuchen als fachkundige Verkäufer weiter eine fachkundige Antwort zu geben, aber tatsächlich etwas sagen, was natürlich überhaupt nicht
geht. Bei diesem Verkäufer wie sagt man, Hartwarengeschäft, Baumarkt in Deutsch. Also technisches Zubehör jedenfalls, da fragt er zunächst nach anderem und dann fragt er dann, ja, wie viel braucht man denn von diesem, da stehen so ein paar Kübel rum oder so ein paar Gerätschaften, und da wird, was wird da eigentlich verschwunden? Nicht Gas, sondern irgendwas so Unkrautvertilgungsmittel oder so. Wie viel braucht man, wenn man in einem Lastwagen? Wie viele Menschen? So. Und, also, auch da wäre ein Befremden, ein Schock. Der Mann sieht wahrscheinlich die Kamera. Die ganze Situation wird gestellt. Versteckte Kamera, natürlich.
Also diese Suggestiveinblendungen der Namen, genau, ja. Die Suggestiveinblendung der Namen. Also ja, das Team versucht immer zu zeigen, das sind authentische Situationen, die man die echten Namen einblendet. Ja. Und gerade das wirkt dann immer unauthentisch.
Genau, man kann echte Namen einblenden oder irgendwelche Namen. Ja. Und das kann jemand sein, der in einem Eisenbahngeschäft oder in so einem Gärtnerladen tatsächlich verkauft. Der kann aber Amateurschauspieler sogar sein, oder der kann, dem kann vorher gesagt worden sein, jetzt passiert was ganz Komisches, verhalten Sie sich ganz natürlich, wie Sie Ihre Sachen verkaufen. Es werden merkwürdige Dinge gefragt. So, jetzt hat sich schon die sogenannte Babysitterin gemeldet, eine schwarze Frau, bei der er seine Tochter, die natürlich dann so kurze Jeans mit Bügeln, also mit so eine Latzhose angezogen hat, da wird die abgegeben. Eine 24-jährige Frau, die mindestens aussieht wie 18, und die Babysitterin, da sieht man natürlich ihr Haus und die ist befremdet, denn für die Frau wurde, also sie wird gefüttert als Belohnung, wie ein Hund. Es wird ein blecherner Napf mitgebracht, aus dem sie trinken soll. Dann sagt die schwarze Babysitter, also wir trinken aus Gläsern. Und die wirkt auch einigermaßen befremdet. Außerdem hat Borat eine Eisenkugel, mit der er die Tochter befestigen will, mitgebracht. Dass die Frau überhaupt so ruhig bleibt.
Also die Szene, die hat mich zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt. Also die fand ich wieder komisch.
Aber diese schwarze Babysitterin hat sich jetzt immerhin gemeldet. Sie hat gesagt, wie es wirklich war, was ich nicht wusste. Einiges hat sie wohl gewusst. Oder sie wusste, dass das ein Film ist, dass da eine Kamera kommt. Später geht er ja nochmal zu ihr und fragt, ob er die Eisenkugel, die Tochter ist dann nicht mehr da. Und dann und da trägt die Frau eine Maske und sagt, kommen Sie ihm nicht zu nah. Und dann gehen wir in den Garten und dann nimmt sie die Maske ab und da ist dann schon Abstand. Also es kommt neben den amerikanischen Präsidentschaftswahlen kommt noch etwas anderes. Es kommt die gesamte Corona-Pandemie.
Ja, das ist dramaturgisch gut gemacht, weil man damit nicht rechnet. Man rechnet damit nicht und es scheint so, als bricht die Seuche gerade über Amerika hinein, als er ein paar Monate dort schon verbracht hat und gibt den Ganzen nochmal so einen ganz dramatischen dritten Akt quasi. Ne? Ich finde nur insgesamt viel lustiger und treffender, nicht unbedingt treffender, aber viel lustiger, und Humor ist da ja auch, also nicht nur die Allegorien sind wichtig oder die gesellschaftspolitische Funktion, sondern auch der Humor an sich. Und ich bleibe dabei, und so ging es mir auch schon beim ersten Teil, dass ich noch lustiger als die Momente, in denen Amerikaner bloßgestellt werden, die Parodien auf die Kasachen an sich sind. Also ich finde, die besten Jokes, die Bohren anmacht, sind tatsächlich die, indem er sein Volk zeigt, indem er seinen korrupten Präsidenten in seinem kaputten Palast zeigt. Und die für mich, finde ich, auch lustigste Szene des gesamten Films ist, als er in Amerika seine Tochter ins Geschäft reinbittet und sie dann fragt, Papa, wieso hängt denn der Himmel hier so niedrig? Ja. Und Borat sagt, ja, das ist ein Raum.
Das ist ein Raum.
Das ist ein Raum.
Na gut.
Also so, aber, es ist, klar, das ist ein, ich bin aber nochmal für solche Plattenjokes bin ich immer empfänglich. Ich muss auch lachen, ich finde das auch witzig. Und das ist die Qualität, also auch wie er sein Dorf darstellt und Kriminalität, die vermeintliche Kriminalität seiner Landsmänner, das sind eigentlich die Sachen, die mich am meisten packen.
Aber was soll denn damit gezeigt werden? Also sollte Kasachstan so gezeigt werden oder Bulgarien oder Armenien?
Ja, natürlich geht es ihm darum,
ein Land zu darstellen.
Das steht ja für ihn gar nicht zur Diskussion, dass man darüber diskutiert, dass das Land nicht so ist, wie es darstellt. Die haben auch geflucht, die Kasachen, nach dem ersten Borat.
Ja.
Es gab eine Petition und es gab Protestnoten und so weiter. Es ist ja auch alles legitim. Es ist ja im Grunde genommen auch unverschämt. Nur weiß ich ja nicht, ob das Land wirklich dadurch Nachteile erlitten hat, dass es so dargestellt wurde. Es hat sich inzwischen alles geklärt. Es wurde ja nicht in Kasachstan gedreht, sondern in Rumänien,
ja, zumindest
der erste Film.
Ja, natürlich, ja. Das ist ja nicht von Bedeutung, wo es gedreht wird, sondern was gezeigt wird, wie die Kasachen gezeigt werden. Also denn, es ist ja eben kein Fantasiestaat.
Es soll noch gevierteilt werden durch einen Usbeken.
Ja,
kam doch ein Usbeke, der wie eine Karotte vor der
Nase. Aber so diese Atavismen, es ist etwa wie in Tanz der Vampire. Das ist Transsilvanien in Tanz der Vampire zum Beispiel.
Abergläubische Dorfbewohner.
Ja, sie haben übrigens auch der Anfang eines Films der Coen-Brüder. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Ein normaler Mann. An Ordinary Man, so ähnlich. Und der Film beginnt...
Schwarz-Weiß-Film, ne, oder?
Nee,
das war der andere.
Spielt in den 70er Jahren. Aber die ganz lange Exposition handelt davon, wie irgendwo in Transsilvanien, wenn der Wind um die Hütte bläst, wie dann ein Schrat reinkommt, also ein Art Hexenmeister, der Teufel klopft an die Tür und es wird alles in einer Fantasiesprache.
Ja, aber der doppelte Humor, der Bedeutung liegt auch daran, dass du es in Amerikanern oft so verkaufen kannst. Es gibt auch immer Umfragen. Es ist doch das Land der Leute, die nicht wissen, wo Europa liegt. Wag the Dog, wir können Albanien bombardieren, weil keiner dieses Land kennt. Das machen die ja nicht ohne Grund.
Ja.
Mit den Amerikanern kannst du tatsächlich sowas leider machen.
Ja, aber das ist aber nicht der Grund, weshalb Kasachstan hier gezeigt wird. Man kann das mit allen machen. Wenn man irgendwo hingeht, oder ich komme aus Kasachstan, ich bin der viertgrößte Reporter von Kasachstan. Man kann auch sagen Bulgarien, man kann auch sagen, sie kennen China und sie haben von Deutschland, das wird ein Witz auf Kosten der Deutschen, glaube ich, sogar gemacht.
Stimmt.
Wir bringen alle Deutschen um oder vergasen die Deutschen. Also das sind sehr drastische Scherze, die für jeden schwer zu ertragen.
Also du findest es nicht in Ordnung, dass du über die Kasachen so herzieht?
Nein, das will ich nicht sagen. Ich frage mich nach dem Zweck. Was will er damit sagen? Was ist die tiefere Bedeutung?
Er will ja wissen, warum er entstanden ist. Borat ist ja nicht entstanden als Amerika-Besucher zunächst, sondern als Kunstfigur von Baron Cohen nach Ali G, indem er einfach versucht hat, einen Reporter darzustellen, der durch seine eigenen Tradition und Weltanschauung Leute befremdet. Diese Amerika-Perspektive und der Kontrast der Kulturen kam ja erst später. Und dass man sozusagen Reporter erfindet, die einer bestimmten Nation angehören, die viele nicht kennen und kulturelle Eigenheiten haben, das gehört ja zu Humor
schon seit allen Zeiten. Ja, aber weshalb denunziert er das Land? Er will ja nicht nur Amerika vorführen, sondern was bezweckt er damit, dass er dieses rückständige oder dieses eigentlich Fantasieland zeigt, aber er hat keinen Fantasienamen dafür. Wenn er irgendwie sagt, es gibt ein Land, das liegt irgendwo ungefähr zwischen Osteuropa und Asien, also im vorderen Orient. So. Und dann würde ich trotzdem nicht verstehen, was er meint. Ich glaube, es ist doch eigentlich in dieser Satire eine Umkehr. Er zeigt ein vollkommen rückständiges, absurdes Land mit widerlichen Gebräuchen. Immer wieder wird der Witz gemacht. Die Tochter fragt in Amerika eine Frau, du kannst lesen? Ich habe hier das Handbuch, die Bedienungsanleitung für Kinder, für Frauen. Frauen können nicht lesen, Frauen können nicht Auto fahren. Und der Papa, du hast mich belogen. Frauen können ja Auto fahren. Ne? Solche billigen Witze. So,
Der Ali G stammte von Borat, nämlich in Kasachstan, Women in Politics is like monkey driving a plane.
Ja.
Das war sozusagen der Klassiker.
Ja.
Aber ich verstehe immer noch nicht, warum du so ein Problem damit hast, dass ein Land so vorgeführt wird mit diesen Überhöhungen, die sowieso keiner glaubt.
Das Land kann, du hast recht, das Land kann eigentlich nicht vorgeführt werden. Aber ich weiß nicht, was diese Inszenierung soll. Im Zusammenhang mit der tatsächlichen Kritik an Amerika.
Nee, du musst dich ja guck mal, wenn Borat nach Amerika kommt, dann kann er ja nicht sagen, ich bin vom fiktiven Staat Eurabien oder sowas, sondern er muss ja ein echtes Land nennen, damit die ihm glauben, dass er aus seinem Land kommt, um die Kulturen kennenzulernen. Aber das ist ja der Aufhänger des ersten Films, dass ein kasachischer Reporter nach Amerika kommt, weil er Pamela Anderson kennenlernen will, aber gleichzeitig auch von den Amerikanern verkauft bekommen haben will, wie man sich dort integriert. Da kann sich ja kein Land ausdenken.
Aber es wäre doch überhaupt nicht nötig, irgendein Land zu denunzieren oder das Land selbst zu zeigen, wenn das, was kritisiert werden soll, ausschließlich Amerika ist.
Das sind die zwei verschiedenen Fahrbahnen, die er da angeht.
Kritik, das eine ist rein fiktiver Klamauk oder handelt eigentlich von Vorurteilen über rückschrittlich oder zurückgebliebene, atavistische, nicht zivilisierte oder sagen wir Länder mit seltsamen Bräuchen, die weit in die Vergangenheit zurückgehen, die im Übrigen nicht industrialisiert sind, die ihre Kinder oder ihre Töchter in Käfigen halten und so. Alles das glaubt kein Mensch. Ja, aber jetzt kommt das andere, Amerika. An Amerika übt er richtige Kritik.
Ja, aber
er übt richtige Kritik.
Ich weiß
Evangelikale.
Auch, ich kann es dir erklären.
Es sind Antisemiten.
Ja, natürlich. Aber die Sache ist doch die. Er muss doch ein Land nehmen, das keiner kennt und es so absurd darstellen, dass es keiner glaubt, damit er sich die Freiheit nehmen kann, ein echtes ein Land so wie es ist. Er will ja Amerika wirklich zeigen, wie es sein kann, wie es ist. Gerade im Roten, also bei den Republikanern. Und das kann er nur machen, indem er sein Land als so unmöglich darstellt, dass er das andere angreifen kann. Stell dir mal vor, er würde einen edlen, vornehmen 5 Uhr nachmittags Teebrieden spielen. Das wäre doch dann ein erhobener Zeigefinger, mit dem er den Amerikanern vorführt. Aber nur indem er so eine absurde Figur darstellt, die es gar nicht geben kann, aus einem Land, das so gar nicht sein kann, kann er sich die Freiheit nehmen, den Amerikaner so darzustellen. Das könnte er nicht als Südafrikaner machen, nicht als Australier. Das könnte er auch nicht
als Französin. Aber ich kann dir sagen, als wer er das machen kann. Ja. Als jemanden, den es wirklich gibt. Der kommt aus dem Norden der USA. Er heißt Michael Moore. Den gibt es wirklich. Der sieht auch so aus. Ne? Und der konnte das machen.
Das stimmt.
Ja, der hat gesagt, ich bin ein Filmemacher. Und der hat den ersten Film gedreht. Ich habe jetzt die Stadt vergessen, in Ohio, glaube ich, aus der er wirklich kommt. Ja. Und da war Flint, Michigan. Roger and Me. Ja. Der erste Film, damals eine Sensation, wie Sacha Baron Cohen am Anfang auch.
Die haben beide das gleiche Problem. Sie können beide nicht mehr ihre Pranks oder ihre Scoops so durchführen, wie sie wollen. Also Michael Moore noch weniger, weil ihm ja nicht die Möglichkeit der Kostümierung, oder das war nie sein Prinzip, sich zu kostümieren, um Dinge darzustellen. Also Michael Moore leidet ja noch mehr darunter, deswegen hat er die großen Knaller auch nicht mehr landen können.
Allerdings noch Bowling for Columbine.
Ja, genau, das war ja noch Bowling for Columbine.
Er hat später noch einen Film über Trump
gedreht. 9/11, diesen Film hat er auch gemacht.
Ne? Ja, und noch über Trump, in dem er erklärt, nein, ich bin mitschuldig. Und dann eine Rückblende. Vor 15 Jahren ist er bei, ich glaube, wie heißt sie?
Sich getroffen,
Rose McDonald oder so, aufgetreten.
Roseanne oder so
vielleicht. Roseanne Barr. Mhm. Roseanne Barr, die mittlerweile in Ungnade gefallen ist, bei Roseanne Barr. Und Trump wollte die Mitteilnahme zurückziehen, kurzfristig, als er erfahren hat, wer Michael Moore ist. Dann wurde er von Roseanne Barr überredet. Und Moore wurde gebeten, etwas freundlich zu sein. Und er war scheißfreundlich zu Trump. Und jetzt, 15 Jahre später, hat er das bedauert.
Er hat doch auch mal irgendwie getweetet, dass er mit dran schuld sei, wie du gesagt hast, dass er halt irgendwie diesen Aufwind hat. Und es hat Trump, die Ironie dahinter hat er gar nicht verstanden. Er hat sich darüber gefreut und sich bedankt. Mm. Trump hat ja auch schon mal Cohen getroffen, ne? Also als Ali G. Und ich muss ehrlich sagen...
Und bestreitet, dass er sagt, er sei der Einzige gewesen, der Nein gesagt habe zu Ali G.
Aber ich finde auch, dass Trump sich nicht schlecht verkauft in der Szene, leider. Also sie sitzen sich gegenüber und Ali G versucht halt irgendwie, also Ali G ist ja die Kunstfigur des stupiden Rappers, der blöde Vergleiche macht. Der hat ja Buzz Aldrin mal gefragt, wie es war, der erste Mann auf der Sonne gewesen zu sein. Und er versucht irgendwie bei Trump auch durch Idiotie etwas aus ihm rauszulocken, was Trump dann selber leid tut. Und das gelingt ihm nicht. Also Trump bleibt relativ cool und lässig, hat da auch schon diesen präsidialen Sitz mit diesem leicht nach vorne gebeugten Gorilla-Händen. Und also man kann nicht sagen, dass Baron Cohen als IDG da als Gewinner aus der Situation hervorgegangen ist. Aber jetzt natürlich durch diese Giuliani-Achse, zu der Trump sich gar nicht hätte äußern müssen. Ne? Also
der äußert sich zu allem.
Ja, ja. Aber der hätte diesen Dialog gar nicht eröffnen brauchen, weil er hätte immer noch sagen können, Trump schmeißt die Esel, dann läuft irgendwann weg. Er hätte noch sagen können, was Rudy da gemacht hat, das geht mich nichts an.
Nein, aber er will es doch unbedingt. Also ja, den Film hat er noch nicht gesehen. Aber der Epilog des Films, also neben der Pointe des tatsächlichen Films, die man bewundern muss, oder es geht alles auf, also es ist Full Circle. Mhm. Man muss natürlich sagen, es sind natürlich die weichsten Ziele. Also Sacha Baron Cohen greift nur die allerweichsten Ziele in den USA an, die Evangelikalen und die Abtreibungsgegner und die Hausfrauen und den Frauenhass und vor allem diese Sexangreifer. Er hat jetzt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Rudolf Giuliani, der wird einigermaßen vorgeführt, verhält sich aber einigermaßen anständig über die Szene im Schlafzimmer, ist schon viel geschrieben worden, aber er unterstützt eigentlich diese Reporterin, die ihm natürlich vorgestellt wurde als naives Ding aus Kasachstan, rechtslastig, das ihn bewundert. Es ist sie, die die Hand auf sein Knie immer wieder legt. So, also Sexattentäter und so. Es ist leicht, das alles vorzuführen.
Da würde mich mal interessieren,
Lass mich das eine sagen, bevor ich den Faden verloren habe, wollte ich sagen, das Entscheidende bei Trump ist, dass er sagt, dieser Mann ist widerlich, ein widerlicher Kerl.
Er hat ja letztens auch gesagt, he's the least racist person in this room. Ich fand da halt, ich habe mich da schon mit meinem Kollegen vom CSPS Fabian drüber unterhalten, was passiert eigentlich dann danach? Also Borat stürmt rein und sagt dann halt irgendwie, hey, lassen Sie in Ruhe, sie ist gerade mal 15 Jahre alt. Was jetzt noch gar nicht klar ist, oder ich habe noch nichts davon gehört oder noch nicht davon gelesen, ist, wie das Team von Giuliani darauf reagiert hat, ob die versucht haben, zu dem Fernsehsender Kontakt aufzunehmen und zu sagen, wir möchten, dass dieses Interview gebracht wird. Was haben die da gemacht? Wie deuten sie die Situation? Es ist praktisch überhaupt nicht klar, was bis zur Veröffentlichung des Films danach noch passiert ist.
Es heißt, dass sie in dem Hotel unmittelbar, nachdem Giuliani das Zimmer verlassen hat, die sind dann schnell weggelaufen, die haben die Polizei gerufen. Die wussten nicht, was das zu bedeuten hat, die haben die Polizei gerufen und mittlerweile werden sie wahrscheinlich einen Prozess führen, weil die Szene gezeigt wird. Es geht ja darum, sie lädt ihn auch noch ins Schlafzimmer ein, sie gehen ins Schlafzimmer, er löst die Verkabelung und bei der Verkabelung zieht man das Hemd aus der Hose, das macht er und die Hand steckt er auch in die Hose und es wirkt für einen Moment so, als wollte er da liegen bleiben mit der Frau im Zimmer und dann kommt Borat reingestürmt. Also das ist natürlich eine richtige Verlade oder ein
Aber wieso Trick. Kommt er da schon reingestürmt?
Um es nicht noch weiter zu treiben. Oder
ja,
viel mehr
ist wäre doch in seinem Interesse sein.
Nee, aber das wäre ja gar nichts passiert. Wahrscheinlich wäre ja nichts passiert.
Du meinst, es, okay,
er hätte nur die Verkabelung gelöst, er hätte die Hand aus der Hose.
Ja, aber dann hätte er es ja nachträglich immer noch schneiden können. Der hätte doch immer noch sagen können, okay, dann schneiden wir es jetzt bis zu der Stelle zurecht, wo er sich einmal
die Hand aus der Hose. Aber sie wollen ja wahrscheinlich nicht insinuieren, dass es tatsächlich so eine Situation war, sondern er stürmt dann und er ruft dann, ja, sie ist 15, als würde das eine Rolle spielen. Sie ist ja gar nicht 15, ist ja die 24-jährige Schauspielerin.
Ja, die wird auch keine 15-Jährige zum Interview schicken, davon mal ganz abgesehen. Also nicht zu so einem Interview zumindest.
Nein, also den Klamauk lösen sie auf. Ich glaube aber, um größere Verwicklungen zu vermeiden, oder was wäre denn, sie hätten es ja sowieso auflösen müssen. Wenn er sich ihr genähert hätte, dann hätten sie vielleicht diese eine Szene gehabt, da er sagt, na hör mal, wahrscheinlich wollten sie das provozieren. Aber Giuliani ist vielleicht gar nicht dieser Mann, dem das unterstellt.
Ja, ich musste so ein bisschen an die Szene aus Bruno denken. Bruno ist ja die dritte Kunstfigur von Baron Cohen, schwuler Modedesigner aus Österreich. Da gibt es so eine heimlich im Hotelzimmer gefilmte Szene, in der versucht Rand Paul, das war damals auch ein republikanischer Präsidentschaftsanwärter auf das Bewerberamt, also gar nicht so weit gekommen. Und den versucht Bruno zu verführen im Hotelzimmer und dann rennt er dann raus und beschimpft ihn dann auch als queer.
Ja.
Und also das ist eine Szene, die sich so aufgeklärt hat, weil Rand Paul die selber aufgelöst hat und rausgerannt ist. Klar, das ist ja bei Giuliani, wie du gesagt hast, natürlich viel delikater gewesen, wenn er da weiter geguckt hätte, was da passiert.
Ja, oder es wäre ja auch so gewesen, es wäre ja auch die Schauspielerin nicht weiter, hätte das nicht weitergetrieben.
Ja, ja, klar. Ja,
das wäre möglicherweise gefährlich geworden, das wäre schwiemelig allemal geworden. Ja. Der verhält sich ja sehr anständig. Mehrfach sagt sie, wie aufgeregt sie sei, wie sehr sie ihn bewundere. Und er grinst eigentlich zuvorkommend oder lächelt oder fühlt sich geschmeichelt. Und er hat wahrscheinlich auch eine Ahnung, was ist das wohl für ein Land, das eine solche blondierte Reporterin schickt.
Aber wie kann das denn sein, dass es eine Interviewsituation gibt, eine offizielle Interviewsituation, in der nur zwei Leute im Hotelzimmer sitzen und beide in das Schlafzimmer dieser Hotelsuite gehen? Das hätte so ein Fuchs wie ihm doch eigentlich,
ja, genau.
Das hätte ihm eigentlich klar sein müssen. Er hätte Profi genug sein müssen. Es gab doch diesen einen Politiker, dessen Namen ich vergessen habe, der mal gesagt hat, er würde nie mit einer Frau zusammen allein im Fahrstuhl.
Ja, fahren. Sie bittet ihm eigentlich etwas zu trinken an und sagt, wollen wir dazu ins Schlafzimmer gehen? Also entweder ist er naiv oder ist besonders verschlagen. Ja. Aber er macht da auch, sagen wir, keinen so souveränen Eindruck, sondern er fühlt sich geschmeichelt. Er ist eigentlich unvoreingenommen. Er denkt, das ist ja schon eine absurde Situation. Als Borat dann mit diesem Bustier, mit dem Büstenhalter da hineinstürmt in Unterhose, läuft Giuliani dann raus, als dann gerufen wird, sie ist 15, und draußen stehen natürlich die Leibwächter und er öffnet die Tür und ruft den Leibwächter zu, dieser absurde Mann, dieser absurde, ne?
Ja, der weiß ja natürlich auch nicht, dass das alles schon gefilmt wurde. Das sind ja die Sachen, die er vergisst.
Nee, aber er sagt, dieser Absurde und haltet ihn. Haltet ihn.
Ja,
Polizei rufen.
Das hat er dann, man ist so unter Schock in dem Moment, dass man nicht versteht, dass die Überraschung allein durch den Mann, der reinplatzt, also Borat, gar nicht mehr ausreichend ist, sondern dass es tatsächlich auch so sein muss, dass man dabei auch gefilmt wurde. Ne?
Ja.
Also dass es praktisch egal ist, was er beim Raussuchen
hat. Ja, er ist schockiert von diesem Überfall. Also er begreift nicht, dass das alles... Er wurde ja aufgehört. Er weiß ja, dass er gefilmt wurde. Also das ist ja nicht das überraschende Momentum.
Aber er weiß ja im Schlafzimmer nicht, dass er gefilmt wurde.
Nein, im Schlafzimmer nicht. Das ist ja auch nur ein ganz kurzer Moment. Mhm. Und da war er nicht achtsam. Die Tür war natürlich geöffnet. Sie sagt, können wir mal kurz ins Schlafzimmer? Da hat er nicht aufgepasst, er müsste es besser wissen. Aber vorher weiß er ja, es wird gefilmt, man sieht den riesigen Scheinwerfer. Das ist nicht das, was ihn irritiert, sondern dass da so ein Mann reingelaufen kommt. Und vor allem denkt er, wie ist der denn an den Leibwächtern vorbeigekommen? Die stehen doch da vor der Tür.
Stimmt.
Und man muss doch einen langen Gang entlang laufen. Und das empfindet er als Attacke. Ja. Und das war ja auch eine Attacke. Und es ist jetzt auf Film. Und ist aber eben nicht die eindeutige Vorführung, die sich wahrscheinlich das Filmteam auch erhofft hat. Erstaunlich genug aber, dass Giuliani überhaupt darin vorkommt. Bei Pence ist man sich nicht sicher. Das ist ja auch die übliche Pence-Ansprache. Und man sieht, dass jemand, der als Trump verkleidet ist, da reinläuft. Ja, da ist ja nichts Besonderes passiert.
Aber es ist trotzdem...
Es sieht lustig aus, wenn jemand in so einem Anzug mit dieser Fleisch, mit dieser Plastikmaske...
als typischer Trump. Störer einfach, ne? Mhm. Insgesamt aber doch, also zumindest, also ist also der erste Borat-Film und auch der Brüne-Film hat zumindest kein Gipfeltreffen einer derart hochrangigen Person, bei dem es ihm gelingt, ihn zumindest so in Rage zu treiben. Also Giuliani hat ja einen vierteiligen Tweet gleich nach Ausstrahlung des Films abgesetzt, in dem er sich sehr lange daran erklärt, wie verärgert er ist. Ich fand es trotzdem gut, ihn gesehen zu haben, und das ist auch der richtige Zeitpunkt jetzt vor der Wahl.
Naja, dieser Film, später wird vielleicht gesagt, das hat Trump den Garaus gemacht.
Ja, so wie Hasselhoff mit der Mauer. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder?
Das kann man sagen, ja. Ich kann auch zu kein abschließendes Urteil sprechen. Ja. Ich wundere mich noch immer über Kasachstan. Dass das lustig ist, mag ich wohl einsehen. Aber das ernsthafte Ansinnen, also der Versuch, sich über Amerikaner nicht nur lustig zu machen, sondern das anzupacken. Und da kommt etwas Moralinsaures hinein. Ne? Also weiche Ziele zu benutzen, statt etwa auf die Industrie, wie Michael Moore, auf Industrielle zu zielen, die schwer zu fassen sind. Das kommt mir etwas einfach vor, sich mit Rednecks auf einen Platz zu begeben.
Ja, aber das liegt auch daran,
wo Country Rednecks auf der Bühne stehen.
Michael Moore geht mit großem Humor in seiner Darstellung auf sehr große Tiere zu, das stimmt. Aber die Komödie ist eigentlich nur das Sujet oder das Genre, das dann dabei zufällig entsteht, was ihn so toll macht. Borat weiß ja, oder Baron Cohen weiß ja auch, er kann in großen Industriemagnaten oder Jeff Bezos oder so, er könnte diese Leute nicht auf Augenhöhe bloßstellen. Also dafür fehlt ihm auch ein bisschen der Hintergrund, den Michael Moore hat.
Ja, nee, das ist ja gar keine Möglichkeit, heranzukommen. Ich meine aber vor allem die Ernsthaftigkeit der Absicht und den Leuten richtig auf die Füße zu treten. Es nützt aber nichts, einem amerikanischen Arzt auf die Füße zu treten, einem kosmetischen Chirurgen und den dann zu fragen, na, was
Kartoffeln.
Genau, Kartoffeln in die Brust. Und dann, was würden Sie denn machen, wenn ich jetzt nicht da wäre? Ne? Oder er sagt von sich aus, wenn dein Vater nicht da wäre, das scheint mir auch sehr gestellt.
Ja, das wird alles gestellt. Also,
ja, also es ist an dem
Fall. Wenn es nicht gestellt ist, wird es Klagen geben. Also, und das würde man dann hören. Da würde man sagen, dass dieser Schönheitschirurg sich meldet, würde man hören, dass der Abtreibungsarzt sich meldet. Ja. Dann, dass die gläubigen Jüdinnen da in der Synagoge sich irgendwie beschwert würden. Was
auch sehr, eine sehr erstaunliche Szene, ja. Ne, wo er mit sehr langer Pinocchio-Nase und mit Fledermausflügeln in die Synagoge gehen. Da sitzen zwei alte Damen, die ihm bestätigen, dass es den Holocaust gegeben hat. Also das ist auch möglicherweise nicht nur makaber, sondern etwas fragwürdig. Beide umarmen ihn dann schließlich und er freut sich, dass eben der Holocaust, der ja in der Lesart des Films nicht an Juden begangen wurde, glaube ich, ne? Und er ist erleichtert darüber, dass ihm bestätigt wird.
Ja, das ist das Lustige. Das ist ja die Pointe, die er gegenüber den Damen da gar nicht auflöst, dass er sich wirklich halt darüber freut, weil er dann ja irgendwie behaupten könnte, dass die Usbeken da ihren Anteil dran hätten.
Ja.
Also diese Länderachse, die stellt er dann gegenüber den Frauen da gar nicht
mehr. Ja, und er tut das und er wurde gerade von seiner Tochter desillusioniert, weil sie sagt, den Holocaust gab es gar nicht, weil sie den Holocaust, amerikanischen Holocaust-Leugnern begegnet ist. Also das sind solche Feinheiten, die aber so sehr auf der Kippe sind zum wirklich Degutanten und richtig unangenehm. Mhm. Ne? Es kann sehr, sehr viel falsch verstanden werden. Und das Schenkel klopfen, das unterlässt man dann besser. Und dennoch ist natürlich vieles lustig und es ist so verblüffend, weil es eben so dreist und vollkommen überkandidelt ist.
Ja,
ja, vielen Dank.
Okay, jo, alles klar.
Wir hören uns demnächst wieder.
Bald schon wieder. Bis bald. Ciao. Danke.